Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbeeinschaltung unseres Partners IST Studieninstitut. Du möchtest die erstklassigen Jobchancen im Gastgewerbe nutzen und dich für einen erfolgreichen Einstieg in die Gastronomie weiterbilden? Oder bist du bereits in der Gastronomie tätig und möchtest dich berufsbegleitend weiterbilden, um deine Fachkenntnisse zu erweitern? Dann komm zum IST Studieninstitut und starte digital und flexibel in eine erfolgreiche Zukunft. Das IST bietet zahlreiche Weiterbildungen für die Gastronomiebranche an, ob Küchenmeister, Küchenleiter oder Gastronomiebetriebswirt. Hier ist bestimmt auch für dich der richtige Lehrgang dabei. Erfahre mehr auf www.ist.de. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist Gründer und Herr über das größte privat geführte Gastro- und Catering-Unternehmen Österreichs mit über 2000 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Genuss, sagt er, ist ein Recht für alle. Und mit alle meint er wirklich alle. Sein Essen, seine Marke gibt es in Zügen, in Flughäfen-Lounges, auf Business-Events, Event-Caterings, in Form von Mitarbeiterverpflegung unterschiedlicher Firmen, aber auch als eigene Gastrokonzepte, Restaurants, als Cafés und Bars. Er hat sogar ein eigenes Braulokal und ist erfolgreicher Franchise-Nehmer. Ich frage mich wirklich immer wieder, wie man das alles unter einen Hut bringt, fest steht. Mein heutiger Gast, übrigens Rolling Pin Gastronom des Jahres 2021, ja, meistert das alles mit Bravour, sonst wäre er nicht weiterhin auf Expansionskurs. Aber wie genau macht er das? Wie blickt er auf die vergangenen Jahre, die für alle Gastronomen, aber für ihn ja ganz besonders so ereignisreich waren? Was hat er noch alles vor? Wie hat er das auch alles geschafft? Welche Rückschläge gab es auch? Ich freue mich wirklich sehr, mit ihm über all das und vieles mehr heute zu quatschen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Josef Donhauser.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Donhauser, schön jetzt, dass wir es geschafft haben. Ich muss gestehen, es ist für mich ein bisschen ein ungewohntes Bild, Sie in einem Büro sitzend zu sehen, wenn ich an Josef Donhauser denke. So, ich habe es ja die letzten Jahre immer wieder ein bisschen mitverfolgt, auch durch Eilmeldungen der Branche, was sich so bei Ihnen tut. Ich habe es irgendwie immer unterwegs vor Augen, entweder im Zug oder sonst wo. Wo sitzen Sie jetzt gerade? Und dann wirklich die zweite Frage, wie viel sind Sie wirklich unterwegs?
Ja, aktuell gerade sitze ich in meinem Büro am Wiener Hauptbahnhof im Head Office, das natürlich eine tolle Lage insofern hat, als wir direkt am Bahnhof sitzen und somit ich sehr rasch und unkompliziert in die Bundesländer besuchen kann. Mhm. Ich bin steige in den Zug und bin in einer guten Stunde in Linz oder in 4 Stunden in Innsbruck. Ja, in 15 Minuten am Flughafen, in 10 Minuten in der City. Mhm. So operiere ich tatsächlich vom Headquarter heraus, optimal liegt, um möglichst alle Standorte gut betreuen, bedienen und besuchen zu können.
Wie viel sind Sie unterwegs, so prozentual?
Ich muss gestehen, es hat sich leider Gottes reduziert, weil ich immer weniger aus dem Büro komme, was ich sehr bedauere. Ich würde sagen, 30% meiner Arbeit und Tätigkeit bin ich unterwegs, ja.
Okay, auf Schiene, wenn man so will.
Bin ich auf Schiene, ein bisschen auch eingeschränkt natürlich, habe zwei kleine Töchter und eine sehr junge Familie, die, die das uneingeschränkte Reisen auch ein bisschen einschränkt.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Hat sich aber wahrscheinlich durch Corona sowieso auch ein bisschen gelegt, oder? Dieses dauerhafte Unterwegssein. Oder liegt es jetzt nur an der familiären Situation?
Na, natürlich war Corona ein Gamechanger für viele, auch für uns. Die Arbeitsweisen haben sich nachhaltig verändert. Wir haben Teams und Zoom entdeckt und Videocalls. Das hat sich natürlich nachhaltig verändert.
Ja. Wir kommen jetzt auch gleich ein bisschen auf die letzten Jahre, die, wie ich es ja schon erwähnt habe, sehr ereignisreich waren für Sie. Ich wage fast zu behaupten, im besten Sinne eigentlich. Aber davor, dass wir ein bisschen so die Hintergrundbasics haben. Sie stammen ja aus einer Konditorenfamilie, richtig?
Also Konditorenfamilie ist vielleicht übertrieben, aber mein Vater war ein Konditor und meine Eltern haben eine kleine Konditorei im südlichen Niederösterreich ihr Leben lang betrieben oder gebaut und dann, glaube 40 Jahre lang auch betrieben, bis ich sie dann übernommen habe.
Ja. Sie haben ja die Lehre dort gemacht, richtig?
Nein, ich habe nicht dort die Lehre gemacht. Ich bin ja noch aus einer Generation, wenn die Eltern ein Unternehmen haben, dann ist der erstgeborene Sohn derjenige, der das weiterführen muss. Mhm. Insofern war ich dazu bestimmt, eine Konditorausbildung zu machen, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Diese Lehre, davor noch eine Hotelfachschule gemacht und habe dann eine verkürzte Lehre oder nur mehr verkürzte Lehre machen müssen. Und die habe ich in Wien gemacht, in der Kurkonditorei Oberla.
Ah, okay.
Grandioser Lehrbetrieb.
Wahnsinn, ja.
Eine Koryphäe in der damals noch der Backstubenleiter mit Karl Schumacher, derjenige, der die Bibel, die Rezepturbibel und die Patisserie- und Konditoreibibeln geschrieben hat, nachdem sich die Branche sozusagen auch hochgesehen hat, ein toller Lehrherr. Ja, das habe ich dann gemacht und bin dann sozusagen, brauchte dann um die Meisterprüfung abzumachen, weil die Meisterprüfung ist notwendig in Österreich, um sich sozusagen selbstständig machen zu können mit einem Handwerk, brauchte ich ein paar Lehrjahre und Gesellenjahre und da war ich dann ein bisschen im Ausland, in der französischen Schweiz und bin dann zurückgekommen, habe mich dann gleich selbstständig gemacht, allerdings nicht mit einer Konditorei, sondern mit einer Tenniskantine oder Tennisbeisel, wenn man so sagen will.
Mit einem Tennisbeisel. Das war, habe ich das richtig recherchiert, 1992 schon?
Das war 1992, genau.
Ja. Also als blutjunger Jungspund gleich nach dem obligatorischen Ausbildungsweg gleich in die Selbstständigkeit. Warum war das so klar für Sie, sich gleich in so jungem Alter selbstständig zu machen?
Es war eigentlich nicht, dass ich selbstständig sein will, dass ich Unternehmer sein will, das war sehr klar. Dass ich Konditor sein will, das war nicht so ganz klar. Warum haben wir? Ich glaube, mein Vater hat irgendwie verspürt, dass ich ein bisschen flücke geworden bin und ich hätte mir da, war so gerade ein bisschen ein Sprung und habe Angebote von Amerika gehabt. Das hätte mir auch in der Vorstellung sehr gut gefallen und dann hat er mich irgendwie mit nach Hause gelockt, mit Lockangeboten sozusagen, dass ich doch meine Arbeitskraft in zu Hause einbringen sollte und den Tennisplatz übernehmen sollte und daraus ein bisschen mehr machen sollte.
Okay, also der gehörte schon, der gehörte zum, zum väterlichen Inventar.
Betrieb, ja, genau. Ja,
okay,
ja.
Okay. Tenniskantine, gut. War das ein bisschen eine Initialzündung, dass Gastronomie als Gewerbe Ihnen taugt?
Wahrscheinlich, weil ich bin da sehr, sehr unbedarft hineingegangen. Ich erzähle das auch immer wieder, weil man das, sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Ich bin aus der französischen Schweiz zurückgekommen, habe als Eigenkapital das Gehalt, das was übrig geblieben ist, der Lohnauszahlung des letzten Arbeitsmonates, das waren in meiner Erinnerung so 8.000 oder 9.000 Schillinge, also für die jüngeren Zuhörer, also umgerechnet 700 Euro ja. Eigenkapital. Habe dann mit diesem Geld dazwischen noch die Meisterprüfung gemacht und gleichzeitig den Betrieb gebaut. So ein 50 Quadratmeter Holzsalettl, das hat dann so 1 Million Schilling gekostet damals. Mhm. Wie das gegangen ist, wüsste ich heute nicht mehr. Irgendwie war mir offenbar die Bank gnädig.
Also haben Sie einen Kredit gekriegt?
Ich habe einen Kredit bekommen.
Ja, ja. Heute alles andere als selbstverständlich, gerade in der
kann man so sagen. Ja. aber natürlich auch blauäugig. Es gibt ja auch durchaus auch einen Grund, warum man kein Fremdkapital bekommt. Wenn man sozusagen so wenig Eigenkapital hat, ist es ja mehr als eine abenteuerliche Reise und eigentlich ja auch fast zum Scheitern verurteilt. Aber ich habe mich da hineingestürzt, habe sozusagen wirklich rund um die Uhr gearbeitet und hatte das Glück, dass der Betrieb, so wie ich ihn gebaut habe, durch die Decke ging. Mhm. Es ist ein Jugendlokal geworden, das Anziehungspunkt der ganzen Region war.
Ja, Wahnsinn.
Und,
ja. Klingt auch nach recht viel Getränken, klingt es für mich.
Das war auch sehr viel Getränk und ja. sehr viel bis spät in die Nacht hinein.
Ja, ja, super Umsatzbringer. Ja.
Genau, und sehr effizient zu führen, weil mehr als zwei Leute hinter der Bar eh nicht Platz hatten. Also ich hatte ja damals nicht einmal das Geld, dass ich eine Heizung oder eine Lüftung einbaue, sondern es war sozusagen nur als Sommerlokal gedacht, weil man dachte, macht man ein bisschen was neben dem Tennisplatz, dass die Tennisspieler ein bisschen was zu trinken haben, aber ja. Es war mir schon, das war mir Gott sei Dank klar, dass das zu wenig sein wird, man muss das ein bisschen weiter auslegen, die Guest Journey, und das ist Gott sei Dank geglückt. Mehr Glück als Verstand, aber es ja. hat sich ausgezahlt, ja.
Ja. Das momentane Unternehmen, das Sie führen, ich habe es ja vorhin angesprochen, ist ja wirklich eine sehr, sehr große Nummer, nicht nur in Österreich. Wann haben Sie das gegründet? Wann ist das losgegangen?
So wie es in dieser Konstellation, so wie es jetzt ist, haben wir 2012 gestartet, also gar nicht so lange her. Ich habe in dieser Phase vor eben gut 10 Jahren schon Unternehmensbeteiligungen gehabt und war schon ganz groß. Aber habe dann aus verschiedenen Gründen relativ das 90% des Geschäftsfeldes verloren. Ich hatte damals schon rund gute 30, 35 Millionen Umsatz, habe dann also 90% wieder verloren.
Ja, da müssen wir jetzt dann, kurz, Entschuldigen Sie, dass wir kurz einhaken damit. Das war 2012. Davor waren Sie ja, kann man so sagen, der Caterer der ÖBB, richtig?
Ja, wir waren, also das war damals nicht ich alleine, sondern war ein waren mehrere Gesellschafter dabei. Wir hatten damals einen ÖBB-Auftrag und auch ein paar Mietgastroflächen auf den Bahnhöfen, Westbahnhof und damaligen Südbahnhof noch. Wurde auch zum hässlichsten Bahnhof Europas gekürt einmal zu dieser Zeit. die sich noch erinnern können.
Welcher, der Westbahnhof? Oder?
Nein, der Südbahnhof.
Der Südbahnhof, ja gut. Westbahnhof finde ich, oder fand ich immer charmant, der Südbahnhof,
ja, Südbahnhof. Ja. Ja, Westbahnhof finde ich auch architektonisch gelungen, auch gut erhalten. Ja, und diese Konstellation hat sich dann sozusagen zerstaubt. Ja. Und ich war sozusagen gezwungen sozusagen neu zu beginnen oder zumindest mir zu überlegen, was machen wir jetzt? Habe ich jetzt sozusagen 90% verloren.
Das ist schon heftig, weil das, also 90% Umsatzvolumen verlieren für einen Unternehmer mit Mitarbeitern und allem, das ist, wie lange haben Sie das gehabt? Wie lange haben Sie diesen ÖBB-Auftrag?
Ja, hat sich auch so über 10 Jahre aufgebaut,
kann man sagen. Ja. Wahnsinn. Ja. Schwieriger Moment.
Definitiv schwieriger Moment. Haben wir dann auch ein bisschen Zeit genommen zu überlegen, hat man auch nicht oft die Chance, nochmal ein weißes Blatt Papier herzunehmen und sich zu überlegen, was machen wir? Was mache ich und was will ich in meinem Unternehmen, in meinem Leben? Und habe mir auch tatsächlich Zeit genommen und habe mir überlegt, mache ich was anderes? War es ein Zeichen? Vielleicht will es so nicht sein. Habe aber dann irgendwie gespürt, so kann man das nicht stehen lassen. Das will ich schon noch einmal wissen. Und habe in der Gastronomie quasi wieder neu begonnen und auch in einer neuen Gesellschaftsform. Und das war eben 2012 sozusagen auch als Einzelunternehmer gestartet. Ja. Und mich langsam damals über Linz, über einen kleinen Cateringbetrieb, den ich übernehmen durfte, konnte, mich wieder schön langsam hinaufgearbeitet. Ja. In die Größenordnungen hinaufgearbeitet.
Ja. Ja, nein, es ist spannend, weil man hört ja doch auch oft, gerade auch so von Catering-Gastronomen, dass sie sich mit dem Geschäftsmodell gerade in diesen Zeiten des Fachkräftemangels oder des Fachkräftekollapses schon sehr wohlfühlen mit den Aufträgen, weil ja alles irgendwie gut kalkulierbar ist. Man weiß, okay, es gibt diesen Event, es gibt das, diese Mitarbeiter brauche ich, ich habe irgendwie wenig Leerläufe, es ist alles irgendwie recht kalkulierbar. Aber natürlich, wenn man den Auftrag verliert, kann es eng und gefährlich werden. Mit welchem Mindset haben es dann dieses neue Blatt Papier aufgeschlagen? Wie sind sie rangegangen an die Sache? Also ein Catering-Unternehmen da in Linz, haben sie jetzt gesagt, übernommen und dann geschaut, dass man gescheite Risikostreuung macht? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also war wahrscheinlich auch ein bisschen ein Phantomschmerz und für mich war klar, ich brauche eine Größe wieder. Das habe ich aus verschiedenen Erfahrungen, die ich schon sehr jung gemacht habe, gelernt. Size matters. Also das ist tatsächlich so. Es ist, die Größe ist zweifellos nicht alles, aber für mich war das sehr wichtig und insofern habe ich Volumen generiert, fast blind Volumen generiert und auch enorm diversifiziert.
Es klingt sehr einfach, so. Aber wie macht man das?
Ja, indem man alles angeht und alles macht, auch wenn es strategisch aussichtslos ist. Und das habe ich immer so gehandhabt. Ich hatte nie ein Problem mit Übernahme von Risiko. Und so frei unter dem Motto, ich habe vorher auch nichts gehabt, also mehr als alles zu verlieren, geht nicht. Und mit diesem Mindset habe ich wieder durchgestartet, sozusagen.
Ja. ÖBB-Auftrag ist ja dann später wieder gekommen, kommen wir gleich zu sprechen dazu. Ich glaube, war das 2018, dass das ÖBB, habe ich das richtig?
Genau, richtig. Ja.
2018 ging es dann wieder, haben sozusagen die Ausschreibung wieder gewonnen. Davor, jetzt zwischen 2012 und 2018, in diesen 6 Jahren, was waren da so die Cash-Cows, womit haben es die Umsätze und die Volumen generiert?
Also Cash-Cows kann ich mich gar nicht so erinnern, dass wir da großartige dabei hatten, sondern wir haben alles wieder in Expansion, in Wachstum gesteckt. Wir haben in Linz das damalige Spitz Catering übernommen. Es war ein kleiner Betrieb mit 1,6 Millionen Euro Umsatz. Haben aus dem heraus dann relativ rasch den Linzer und oberösterreichischen Markt gut abdecken können, haben es sehr zügig verdreifacht, das Volumen, oder vervierfacht, das Bankcater relativ, haben dann begonnen, dann ein paar ins Franchise einzusteigen, wenn ich mich richtig erinnere, habe dann, weil ich noch ein paar nicht funktionierende Mietflächen auf Bahnhöfen hatte, die ich umkonzeptionieren musste oder eben zurückgeben, aber da haben wir eher Geld einbezahlt. Da habe ich Subway-Lizenz erworben, habe mich da als Franchise-Artist persönlich da hineingestellt und habe Sandwich gemacht und habe auch den Betrieb gebaut, der dann enorm erfolgreich war, wie es am Westbahnhof damals noch, auch auf 15 Quadratmeter Kioskfläche waren wir bei den Top 3 im deutschsprachigen Raum umsatztechnisch, also von 600 oder 800 Restaurants sind wir bei den Top 3 dabei. Es hat wirklich gut funktioniert. Dann haben wir, glaube ich, ein paar mehr Restaurants dazu gebaut. Habe ich gesehen, was Marke kann, Kraft eine Marke, auch was Franchise kann, wenn man ein Proof of Concept hat weltweit, dann hat das schon eine besondere Kraft. Sind dann weitergegangen nach Persien mit einem Joint Venture.
Im Iran war das, richtig?
Im Iran, genau. Ja. Ein Rail Catering. Start, genauso wieder sehr blauäugig und abenteuerlich in einer Zeit, wo das Land noch mit UN-Sanctions belegt war. Haben dort eine riesen Küche aufgebaut auf 5000 Quadratmeter mit einer Kapazität von 40.000 Essen pro Tag, haben dort begonnen zu kochen, haben dort Qualitätszüge implementiert, 4-Klassenzug von First Class. Es gibt viele, viele Bahnlinien und der Herzeigezug, sozusagen der Premium-Zug ist, nennt sich FADAC Trains und da haben wir ein 4-Klassen-Konzept implementiert. Aber eine tolle Erfahrung, tolle Zusammenarbeit. Aber natürlich auch schwierig mit den Sanktionen, mit den Beschränkungen. Aber ein großartiges Land, riesiges Land.
Sind Sie noch dabei bei diesem Joint Venture? Weil ich habe 2022 gelesen gehabt, dass Sie da die Anteile, ich glaube, von 50% auf 15% reduziert hatten. Was ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, dass wir mit diesem Joint Venture zwischenzeitlich an die Teheraner Stock Exchange gegangen sind und einen IPO gemacht haben, was eine absolute unglaubliche unglaubliche Geschichte. Ich glaube, das hat es in der neuen Zeit noch nie gegeben, dass ein Ausländer an der Teheraner Stock Exchange an die Börse gegangen ist. Und Wahnsinn. Das war ein riesiger Erfolg. Also der Börsenkurs hat sich richtig gut entwickelt. Mhm. Ich habe aber zwischenzeitlich jetzt sämtliche Anteile abgestoßen, verkauft aus verschiedenen Gründen und bin sozusagen aktuell im Iran nicht mehr operativ tätig.
Mhm. Hat das ein bisschen mit den Sanktionen auch zu tun, dass da die wirtschaftliche Lage einfach schwieriger geworden ist durch... Ich weiß nicht, Geldflüsse und so weiter.
Natürlich auch, wobei wirtschaftlich funktioniert das Land. Es ist eher politisch ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Und aber vielleicht starten wir wieder mal etwas. Schauen wir mal.
Ja, also ist nicht ausgeschlossen, dort wieder mal was zu tun. Gesetzt vielleicht, dass die politische Lage sich da ein bisschen, zumindest aus europäischer Sicht, verbessert.
Genau.
Ja. Also das war jetzt alles ein bisschen das, was so bis 2018 los war.
Richtig. Ich muss mal meinen Zeitstrahl einmal hernehmen. Ich habe das alles nicht mehr so ganz genau im Kopf. Aber es ist dann noch Station Innsbruck dazugekommen. Die haben wir noch übernommen. Das war, glaube ich, 16. Also nach Iran haben wir 14 gestartet. Ich glaube, 16 haben wir dann Innsbruck noch übernommen. Und und dann glaube ich 18 war dann Wiederlangung ÖBB.
Ja, ja.
Das war natürlich auch ein gewaltiger Sprung. Sehr, sehr anstrengend, hier auch die Strukturen wieder aufzubauen, die ein erfolgreiches Bankcatering benötigt.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Wie ist es dann, wenn man wieder sowas, ich meine wieder, es war ja wirklich lang Zeit dazwischen, war ja jetzt nicht einfach nur ein Reset-Button, sondern das war ja dann wirklich wieder eine neue Situation. Was bedeutet das auch infrastrukturell? Ich nehme an, Sie haben ja ohnehin schon über eine gewisse Infrastruktur verfügt, aber was so Großküchenproduktion und so angeht, aber was bedeutet das, was hat das für Sie bedeutet, eben auch infrastrukturell so einen Auftrag an Land gezogen zu haben? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, war nur möglich, weil wir davor sozusagen auch das Mindsetting hatten, wir brauchen Größe, und mit der Größe haben wir mal ein Infrastrukturgrundsetting erreichen können, sonst wäre eine neuerliche Übernahme des Bankcaterings in dieser Komplexität und auch in dieser dieser Weitläufigkeit von Wien bis Innsbruck und Auslandsdestinationen gar nicht möglich gewesen, also undenkbar. Die Übernahme selbst war natürlich ein Kraftakt, weil man von 0 auf Mitternacht sozusagen, von 0 Uhr auf Mitternacht alle Systeme österreichweit umstellen muss, die Logistik hochfahren muss, also in der Sekunde sozusagen. Ja. Da gibt es keinen Leerlauf, es gibt ja keinen Ruhetag in der Bahnwelt, logischerweise. Ja. Und das war natürlich schon sehr, 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 sehr kräfteraubend. Vor allem, weil weil viele Strukturen nicht vorhanden waren, die wir erwartet hätten, dass das sozusagen Aha. der Vorbetreiber hätte. Ja.
Wie tut man also, dann? Stampft man irgendwelche Großküchen aus dem Boden, schaut, dass man sich ganz viel Raum mietet und dann braucht man ja die Leute auch.
Die genau. Also ich glaube, Mitarbeiter war ein Riesenthema, dass man sozusagen in ausreichender Zahl bekommt und auch ausbildet. Schon im Vorfeld natürlich haben wir ab Zuschlag begonnen, schon Mitarbeiter zu rekrutieren, aufzubauen, auszubilden, die Strukturen zu schaffen, Logistikflächen österreichweit aufzubauen, aber die gibt es ja auch nicht unbegrenzt, sondern ja. sind ja sozusagen auch angehalten, die bestehenden Logistikflächen, die in Verwendung waren, dann zu nehmen und das sozusagen zu switchen um Mitternacht, hat nicht optimal funktioniert. Die notwendigen Systeme aufzubauen, ich denke nur an Kassensysteme, an Warenwirtschaftssysteme, an Dienstplanungstool, das ist ja sehr, sehr komplex. Dienstplanungen mit Umlaufplänen, wir fahren ja alle Nachbarländer auch ab. Wir haben auch spezielle Kollektivverträge dort zu hinterlegen. Wir haben maximale Arbeitszeiten, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, um hier das auch aussteuern zu können und hier auch den Kollektivvertrag zu 100% bedienen zu können. All das sind sehr komplexe Systeme, die man, wie man sich vorstellen kann, nicht von heute auf morgen funktionieren, ne? Die Aussagen liefern, die wir brauchen. Ich kann mich nur erinnern an die Anpassung der Kassensysteme, dann wurde die Fiskalisierung eingespielt, dann waren auf einmal Umsätze irgendwie verschwunden, die nicht mehr sichtbar waren. Die Mitarbeiter haben nicht gewusst, wie eine Tagesabrechnung da funktioniert, wie man das dann wieder alles sozusagen im Nachgang korrigiert, zusammensucht, die Euros zusammensucht und zusammenstoppelt. Also das kostet einmal sehr, 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 sehr viel Geld. Ja.
Was Sie jetzt vorhin gesagt haben, ist auch ein dezentrales System. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da mehrere Großküchen über ganz Österreich verteilt in der Nähe von Bahnhöfen? Oder wie kann man sich das so in etwas Laie vorstellen?
Also nachdem ich glücklicherweise schon vor der Übernahme österreichweit, also mit Station Innsbruck, mit Linz und Wien aufgestellt war, haben wir mal sozusagen in diesen Räumen zumindest einmal Mannschaften und Küchen und Strukturen gehabt.
Das ist schon einmal viel wert. Ja,
ja. Aber wir haben ja im Wesentlichen haben wir die Ost-West-Achse, die sehr, sehr stark ist, von Budapest bis Zürich, sozusagen die Weststrecke, die sehr, sehr, sehr stark frequentiert ist. Dann gibt es sozusagen Nord-Süd-Verbindungen über Brenner nach Italien. Dann gibt es die Südverbindung noch, wo wir Wien, Venedig und also Wien-Villach, Frankfurt-Villach, Venedig und dann haben wir noch das inalpine Kreuz, so Selztal und so weiter, das sozusagen alles logistisch mit Logistikstandorten, mit Mitarbeitern, mit Warenbestückung dieses gesamte Netz aufgebaut werden muss. Und fahren ja auch bis Norddeutschland und Hamburg. Die Küchen, das Kochen, das kann man ja fast noch überall machen. Aber die Warenbestickung, die kann ich nur am Gleis durchführen.
Ja,
daher brauche ich dort sozusagen überall bei den Endbahnhöfen, Kopfbahnhöfen und auch teilweise zwischendrin Logistik und die Ladestation. Es ist sehr viel Logistiksteuerung. Es ist
viel Logistik, viel Laderäume auch, die ja da zum, oder Lagerräume ja auch, die da zum Tragen kommen, oder?
Genau.
Ja.
Viel Lager und Logistikräume.
Wie lange haben es braucht, um diese gesamte Logistik so auf die Beine gestellt zu haben, dass man dann sagen kann, okay, jetzt funktioniert es mal reibungslos. Was kann man sich da vorstellen?
Also die erste leichtere Entspannung war nach einem halben Jahr. Und wie wir es so richtig dann gut aufgestellt haben, haben wir eigentlich wieder zugesperrt oder war dann schon Corona.
Ja, super. Ja. Aber okay, also nach einem halben Jahr war mal so die erste Entspannung und dann, das war Corona, war 2020, Frühling, okay, also so, 2 Jahre ungefähr, dass man sagt, bis das richtig flutscht alles.
Genau, ja.
Mhm. Ja, ja.
Also die erste, die wirkliche Entspannung, sagt so, jetzt können wir auch mit, jetzt sind wir mit den Prozessen soweit, mit den Qualitäten, mit der Qualität auch der Mitarbeiter, des Teams, da können wir jetzt in eine, brauchen wir nicht immer nur reagieren, sondern wir können, wir kommen auch ins Agieren. Hat schon 2 Jahre benötigt und dann war das erste Aufatmen, so, super, jetzt haben wir das gut aufgesetzt. Und unmittelbar danach kam die Hiobsbotschaft, wir schließen die Speiserestaurants oder haben nur einen eingeschränkten Betrieb, verpackte Lebensmittel, verpackte Getränke.
Jetzt mal ohne, mal abgesehen von Corona, jetzt in den in der heutigen Zeit, was sind denn da die Zahlen? Wie viel Essen wird in den österreichischen Bundesbahnen, ich weiß nicht, am Tag oder im Monat, was kann man sich da vorstellen? Wie viele Portionen werden da produziert auch bei Ihnen in den Großküchen? Jetzt so Daumen mal Pi, dass man da mal eine Größenordnung hat. Ich sehe, Sie nehmen den Taschenrechner.
Naja, ich würde sagen, wir haben so 10 Millionen Gäste pro Jahr in den Zügen und da wird man rund 100.000 Essen pro Monat, die wir so,
Wahnsinn,
so Daumen mal B ganz grob verkaufen dürfen.
Verkaufen und die auch produziert werden.
Die auch, genau, die natürlich auch produziert werden müssen.
Ja,
und mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch seitens der ÖBB, auch in Richtung Regionalität der Lebensmittel, der zu verwenden, einen sehr hohen Qualitätsanspruch in Richtung Nachhaltigkeit. Zu Recht natürlich. Ja. Wir haben ja, ÖBB steht ja und lebt ja auch für einen möglichst geringen CO2-Footprint und das müssen wir natürlich auch mit unseren Produkten und Dienstleistungen eben so liefern werden.
Also, und ganz zu schweigen vom geschmacklichen Standard, der wirklich auch hoch ist. Also ich sitze regelmäßig im Zug und bin wirklich immer begeistert, weil es gibt wirklich auch, also auch sowas, weiß ich nicht, vegetarische Alternativen, es gibt ja wirklich alles und mit oft regionaler Kennzeichnung, woher die Produkte kommen. Also das ist schon Europa und weltweit etwas, was sehr hoch in der Qualitätsstufe anzusiedeln ist.
Das vielen Dank, wenn Sie das sagen, das nehme ich gerne mit und würde das auch gerne bestätigen, wenn man sich ein bisschen über den Tellerrand hinaus bewegt in die Länder. Also wir ÖBB als Qualitätscarrier ist im internationalen Vergleich sicherlich eine mit der Gesamtperformance und der Dienstleistung, wo wir auch unseren Beitrag dazu, denke ich, sehr gut leisten können. Ein wirklicher Qualitätscarrier, wo auch die Nachbarländer, großen Bahnländer wie Deutschland, Frankreich,
Schweiz,
auch Schweiz durchaus auch neidisch auf Österreich sehen.
Ja, was mich, ich kann mich erinnern, das ist Jahre her, dürfte auch ziemlich zu Beginn gewesen sein, nachdem Sie das übernommen haben, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, von was für Mengen und Quantitäten man ja auch sprechen muss. Ich hatte mir da ein Bier einer steirischen Marke bestellt gehabt im Speisewagen und habe da gesehen, dass das eine Exklusivabfüllung für Sie ist.
Ja.
Ist schon heftig. Also ich kenne niemanden, der eine Exklusivabfüllung dieser Biermarke hat.
Richtig. Ja, hat viele Gründe, aber ich finde es sehr, sehr schön von unseren Partnern auch, dass sie das möglich machen. Und dass es dieses Bier sozusagen ja exklusiv bei unserem Zug gibt.
Ja. So, jetzt haben wir schon über dieses über diesen großen Teil Ihres Unternehmens gesprochen, aber und da komme ich jetzt auch ein bisschen darauf zurück, was ich in der Anmoderation erwähnt habe. Sie haben ja wirklich eine Vielzahl auch an Gastronomiearten in Ihrem Portfolio, im Business-Sprech gesagt. War das der Plan, sich so divers aufzustellen, oder hat sich das durch diesen Anspruch eben einfach Volumen auch zu generieren, wie ein bisschen von alleine ergeben?
Es klingt jetzt blöd, aber es hat sich wirklich von alleine ergeben. Und ich habe das im Rückblick einmal, nachdem ich ja sehr oft gefragt werde, was ist der große, the big picture, die große strategische Leitlinie. Die hat es so nicht gegeben. Ich habe immer nach dem sogenannten Serendipitätsprinzip agiert. Es ist sozusagen beschreibt, im Tun entstehen Dinge, nach denen man gar nicht gesucht hat. Und die größten Entdeckungen und Erfindungen der Welt wurden, also Amerika wurde so entdeckt, Penicillin wurde so geschaffen. Wir tun sehr viel, wir sind sehr fleißige Arbeiter. Und in diesem Tun entstehen immer wieder neue Möglichkeiten, die wir dann prüfen, uns anschauen und auch wieder weiterspinnen. Und damit entstehen viele, viele sehr spannende Geschäftsfelder, Konzepte, Dienstleistungen, die immer breiter werden.
Ja, das ist ja auch das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie auch gerne Risiko eingehen, sich gerne ins Risiko stürzen. Ich glaube, was ziemlich bezeichnend ist dafür, war damals die Übernahme von Vapiano. Es war, was ist das, 4-5 Jahre her, damals ja wirklich, kommt mir vor, Dauerschlagzeilen über Monate hinweg, wie marode und salopp gesagt hin Vapiano war. Und dann war irgendwann mal klar, okay, sie nehmen sich im Alpe-Adria-Raum, glaube ich, im Gesamten, dieser Kette dieses Unternehmens an. Und Stand heute ist zumindest das, was ich weiß oder sehe, ist, dass das ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, jetzt im besagten Raum hat die 14. Filiale eröffnet.
Ja.
In Graz. Warum haben Sie sich das damals, das habe ich mir wirklich gefragt, warum haben Sie sich das damals antan? Und wie geht das, dass das jetzt, erwarten, gut funktioniert?
Ja, erstens einmal muss ich korrigieren. Ich glaube, Sie haben gesagt, ich liebe es, gerne Risiko einzugehen. Also ich muss es nicht unbedingt, aber ich kann ganz gut damit umgehen. Okay. Das würde ich sagen. Also ich suche es nicht unbedingt, auch wenn es notwendig ist, kann ich ganz gut damit umgehen. Und ich habe immer schon einen Faible gehabt für eigentlich strategisch aussichtslose Positionen, beginnend mit dem ersten Tennisplatz Kantine mit 700 Euro Eigenkapital, bis dann 3 Jahre später die elterliche Konditorei zur Übernahme stand, wo der Betriebsberater dann gemeint hat, bitte schicken Sie das in Konkurs, das ist unrettbar, der ist viel zu überschuldet. Wir haben es trotzdem gemacht und das zieht sich dann eigentlich mit allem durch. Kann ich noch unendlich viele Beispiele nennen. Und eines davon ist natürlich Vapiano. Und natürlich ist es, wenn man zu einer Bank geht, zu Beginn einer Corona-Pandemie, als Gastronom zu einer Bank geht und sagt, man will jetzt ein in Konkurs befindliches Unternehmen kaufen, dann wird man, das Bild habe ich noch ein bisschen im Kopf, wie man da betrachtet wird. Der weiß natürlich, die Bank weiß natürlich nicht, wie sie mit so einem Gesuch umgehen kann und höflich und dabei auch noch höflich bleiben soll. Vereinfacht gesagt, habe ich das dann, das Unternehmen aus dem Konkurs gekauft und habe dann der Bank gesagt, jetzt haben wir aber Probleme, ich habe es jetzt gekauft, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Sonst wäre es wahrscheinlich...
Kann die Bank immer noch sagen, ist nicht mein Problem.
Ja, aber sie haben das doch irgendwie dann mitgetragen, weil sie konnte sie dann überzeugen. Aber andersherum wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen. Na, warum habe ich es gemacht? Weil ich habe mich mit Vapiano schon einige Jahre davor beschäftigt, weil wir es auch damals in den Iran bringen wollten und habe mir dann einmal habe mich damals sozusagen auch als Franchise-Nehmer beworben und habe mir so ein bisschen das Konzept näher angesehen, habe mich 2014, 2015, 16 oder so, habe ich mich 2 Tage als Pizza- und Pasta-Koch ins Vapiano Moulin Rouge in die Walfischgasse gestellt, um das ein bisschen kennenzulernen und habe mich dann auch mit dem System auseinandergesetzt. Und habe es aber nie wirklich rechnen können, weil es ein paar Kalkulationsschwierigkeiten hat, das System. Ein paar
gab es grundlegende Kalkulationsfehler, so wie es damals war?
Nein, also ich habe es insofern gekauft, weil ich das System für nach wie vor großartig halte, weil es eine tolle Guest Journey ist, weil es eine italienisch-mediterrane Küche ist, die einfach nie an Wichtigkeit verlieren wird in diesem Segment und weil aus meiner Sicht zumindest Vapiano nicht, zumindest Österreich, nicht insolvent war und das ein Der Konkurs war Piano nicht der Guest Journey und das Produkt geschuldet war, sondern Finanzthemen einer zu wilden Expansion, ja, ja, und einem Cash-Pooling, das eher nach Profitmaximierung ausgelegt war. Und das ist immer kurzfristig gedacht und das geht aus meiner Sicht nie gut. Und man hat irgendwann einmal ein bisschen auf den Gast vergessen. Und ich denke, das ist uns jetzt schon wieder ganz gut gelungen, das wieder zurückzuholen. Und wir werden da jetzt auch noch einige Akzente setzen in Österreich, um die Guest Journey moderner und in die Neuzeit zu bringen.
Wie zum Beispiel, was wäre da so ein Event?
Wir werden, also Vapiano ist ja ein Fast-Casual-Restaurant. Es ist kein Fine-Dining-Restaurant, sondern es zielt ab auf junge Menschen, die sich mit Essen auseinandersetzen, die gerne gut essen, die auf Qualität Wert legen, aber trotzdem vielleicht nur ein beschränkteres Zeitbudget dazu haben, aber trotzdem unkompliziert genießen wollen. Und daher werden wir verstärkt in die Digitalisierung gehen, also in die Digital Guest Journey ausbauen.
Die haben es aber auch schon ziemlich viel weitergebracht da, oder? Also ich kann mich erinnern, da das letzte Mal, wo ich war, das war da in Graz, da ging schon ein bisschen was über den QR-Code und über Bestell, ja, ein relativ digitalisierter Bestellvorgang.
Mhm. Ja, wir haben sehr viel experimentiert. Wir können jetzt alle digitalen Abläufe, Table Ordering, Kiosk Ordering, App-Bestellung und Pickup. Wir können die gesamte Guest Journey digital abbilden, wollen aber da noch nicht schneller sein, als der Gast vielleicht ist. Werden eine Halbvariante machen. Mhm. Immer mit dem Hinterkopf, dass wir jederzeit noch etwas drauf oder zuschalten können, digital, wenn es dann auch gut erlebbar ist. Aber Vapiano hat eine unglaubliche, nachher wahnsinnig starke Markenbekanntheit. Wir haben es gemessen, wir haben eine gestützte Bekanntheit von knapp 90%. Das ist Wahnsinn, ja. Unvorstellbar. Da sind wir bei Mackie und auf Range Burger King. Mhm. In dem Segment Fast Casual und Quick Service. Mhm. Also sehr, 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 sehr stark. Und die Fan-Crowd ist auch wieder retour. Wir haben jetzt in den Restaurants wieder unsere 1000 Gäste pro Tag, ja, pro Restaurant. Also das ist schon eine Menge.
Ja. Ja. Wann hat sich das wieder erholt? Jetzt nach Corona?
Richtig. Ja. Es hat zwischendrin mit den Schließungen, dann hat es Ramp-Up-Phase gegeben, da hat man sich wieder zurückgehandelt. Monat für Monat ist es irgendwie besser geworden. Und dann haben wir wieder
Image war schon ramponiert.
Ja. 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 Dann mussten wir wieder schließen mit Corona, dann haben wir wieder geöffnet, dann hat man sie wieder Monat für Monat hinaufgebaut, aufgebaut mit den Besucherzahlen und Gästezahlen und also wieder Schließung und so. Und jetzt erst seit wir einmal in Ruhe einmal ein gutes Jahr wieder ungestört offen haben dürfen, sehen wir die Gästezahlen wieder. Leider Gottes auch eine enorme Preisexplosion in den Rohstoffen und so weiter. Mhm. Also so wirklich ein ruhiges Fahrwasser haben wir in den letzten Jahren leider nicht erleben dürfen.
Ja. Trotzdem stehen die Zeichen auf Expansion, beziehungsweise so richtig davon einschüchtern haben sie sich meines Erachtens nicht lassen, weil es gibt ja jetzt auch sozusagen eigentlich eine Eigenmarke von ihnen, das Fat Monks. Ein ja. Bowl-Konzept. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ich weiß, es gibt in Wien einen Standort. Vielleicht sagen Sie das am besten ein bisschen, worum es da auch geht. Und auch da stehen die Zeichen auf Expansion. Finde ich interessant.
Na, einschüchtern haben wir uns nicht mehr nicht lassen. Das ist korrekt. Und wenn man glaubt, dass wenn man nicht glaubt, dass die Welt untergeht mit Corona, und dazu habe ich mich nicht gezählt, wobei es viele gegeben hat, aber gut, dann muss man einfach weiter tun. Mhm. Das ist sozusagen die logische Konsequenz aus unserem Denken und unserem Verhalten. Und auch mitten in der Corona-Pandemie-Zeit haben wir dieses neue Konzept mit Namen Fat Monk gelauncht. Das ist ein extrem lässiges Konzept, wie ich finde. Ich gehe fast täglich selbst auch essen in Fat Monk, weil es eine unglaubliche Qualität und Geschmacksvielfalt hat und ein Geschmackserlebnis liefern kann. Mhm. Wir haben begonnen in der Pandemie mit zwei Testrestaurants in Wien-Mitte und am Wiener Hauptbahnhof oder neben dem Wiener Hauptbahnhof, im QVC-Center, und sind jetzt mittlerweile auf die letzten zwei Jahre dann auf 9 Restaurants angewachsen. Wahnsinn.
Wo? Alle in Wien? Oder?
Wir haben alle in Wien und den ersten in Berlin eröffnet.
Ah, okay. Wann war das jetzt mit Berlin?
Berlin war im Jänner, glaube ich, dieses Jahres.
Okay. Ja. Ich meine, Bowls sind sowieso etwas, das gefühlt seit 4-5 Jahren Hochkonjunktur hat. Aber es ist jetzt nicht so dieses klassische Avocado, Quinoa und ein paar Sesamkerne drüber. Es finde ich, verbindet teilweise ja auch so ein bisschen zwei Welten. Dann gibt es irgendwie einen Martini-Gansel-Bowl auch, und es spielt ja ein bisschen mit diesen, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Was macht das Konzept für Sie attraktiv und auch so zukunftsfähig?
Weil es, wir haben uns bewusst mit diesem Konzept jetzt nicht oder einschränken lassen auf reine Poke-Bowls, also nur Fish-Bowls oder Buddha-Bowls, sondern wir haben bewusst genannt, das sind Daily-Bowls. Das ist die neue Art, gesund sich zu ernähren, gesund und frisch sich zu ernähren, mit spannenden Einflüssen. Die können natürlich aus Asien kommen, die können aus Peru kommen, die können aber auch aus der Region kommen. Martini-Gansel-Bowl. Mhm. Wir spielen sehr stark mit altem, mit fast vergessenem Gemüse, mit der Urkarotte. Wir experimentieren mit Kraut, eingelegtes Kraut, Apfelkraut, Chili-Kraut. Wir nehmen den Mais jetzt nicht aus der Dose, sondern kochen den Maiskolben und Scheiben und schneiden ihn in Scheiben runter. Wir nehmen kein Händel, das halt irgendwie gekocht oder gebraten ist, sondern wir haben davor schon einen Marinade-Prozess, den wir bestimmten Geschmacksnoten, den Proteinen schon mitgeben im Bratprozess. Also wir sind, glaube ich, hier von der Qualität, vom Qualitätsanspruch, vom Geschmackserlebnis aus meiner Sicht, und da kann ich so hundertprozentig dahinter stehen, heben wir uns ab von den vielen, sozusagen, herkömmlichen Bowl-Konzepten, die es, die ein paar Avocado, wie sie gesagt haben, Avocado mit Sesam zusammenwirken, dann das ist nicht unser Anspruch.
Ist das euer Soße drüber und gut ist.
Ja. Und das glaube ich, hebt uns ab und macht uns auch erfolgreicher.
Ja. Sie haben es ja vorhin, haben Sie was von Agieren und Reagieren erzählt, wenn ich Ihnen so zuhöre und diese ganzen Projekte mitbekomme, über die Sie sprechen. Sie in Ihrer Rolle, vielleicht auch in Ihrem Arbeitsalltag, wie sehr würden Sie sagen, sind Sie im Agieren und wie sehr im Reagieren? Sind Sie für sich ausreichend im Agieren drinnen oder geht das gar nicht in so einer Funktion so stark über den Dingen stehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre natürlich schön, wenn man nur ins Agieren kommen könnte, aber es ist auch viel Reagieren dabei. Ich würde einmal sagen 50-50. Mhm. Und ich arbeite täglich daran, dass der Prozentsatz des Agierens größer wird.
Ja, ja. Wird es besser?
Es wird besser. Ja. Es wird definitiv besser.
Ja, ja. Ich meine, natürlich, so wie Sie es gesagt haben, es ist jetzt irgendwie die letzten Jahre immer ein bisschen was gewesen, aber natürlich, wir haben jetzt die Teuerungen und Inflation und so, ist alles nicht so lustig. Aber es ist doch, man kann sich zumindest ein bisschen der Hoffnung hingeben, dass man auf ein bisschen gesetztere Zeiten, zumindest aus einer unternehmerischen Perspektive, setzen könnte. Das ist jetzt mein Eindruck.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber ich glaube, es war Machiavelli, der gesagt hat, der größte Fehler der Menschheit ist jener, wenn der Seemann auf ruhiger See den Sturm nicht erwartet. Ja. Also ich glaube, nur weil wir jetzt stürmische Zeiten hinter uns haben, die zwar noch immer wellig sind, aber wo man vermeintlich glauben könnte, das geht jetzt einmal in ein ruhiges Fahrwasser, bin ich ein bisschen skeptischer, aber ich nehme es gerne mit und wenn es so ist, dann freue ich mich. dann kommen wir mehr ins Agieren. Ja. Dann schaffen wir das Beste.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner IST Studieninstitut. Traumkarriere im Hotel. Der berufsbegleitende Studiengang Hotelmanagement an der IST Hochschule für Management öffnet dir die Tür zu aufregenden Jobs in der Hotelbranche. Tauche ein in praxisnahe Lehrinhalte und lerne von erfahrenen Profis. Werde zum Experten für Gästezufriedenheit und effizientes Ressourcenmanagement. Egal ob Luxusressort oder Boutique-Hotel, dieser Studiengang bereitet dich optimal auf die Herausforderungen der Hotellerie vor. Das flexible Online-Studium der IST ermöglicht dir die perfekte Balance zwischen Studium und Alltag. Also, starte jetzt durch. Zwei Abschlussfragen habe ich noch, und zwar: Gab es einen Moment in Ihrer Karriere, der, wo Sie sagen, der war alles entscheidend? Das war so ein bisschen ein Game-Changer-Moment auch. Gab es sowas? Das ist eine Frage, die ich bei Ihnen besonders interessant finde, weil es so viele Dinge gegeben hat und ich gar nicht weiß, ob es in so einem Unternehmerleben wie dem Ihren, das ja noch dazu noch lange nicht zu Ende ist, aber das schon auf einige Jahre zurückblicken kann, ob es überhaupt einen einzigen Moment geben kann oder ob es mehrere gibt.
Also gibt es den einzigen Moment kann ich nicht nennen. Es gibt da sehr, sehr viele und der eine hat immer zum anderen geführt. Und wer ohne dem einen, wäre das andere nie möglich gewesen. Das heißt, es ist eine Kette an Momenten oder an wichtigen, entscheidenden Punkten, die sich aneinanderketten. Also
Gibt's eine, Serendipitäts- der besonders stark war? Gibt es eine, der besonders stark war?
Natürlich der Beginn meines Unternehmertums mit 22 Jahren mit einer 40 Quadratmeter Holzhütte, die einen Erfolg herbeigeführt hat. Das war wahrscheinlich aus heutiger Betrachtung wirtschaftlich nichts Großartiges, aber es war sozusagen wahrscheinlich das Gefühl, dass man, wenn man das Erleben, wenn man das eigentliche Unternehmertum, und worum geht es beim Unternehmertum, was ist die Aufgabe eines Unternehmens? Die Aufgabe eines Unternehmens ist, Mehrwert zu schaffen für die Menschen, für die Menschheit. Ich würde sagen, für die Menschheit. Und das habe ich erlebt im kleinen Rahmen auf meiner Tennisplatzhütte. Es ist mir gelungen, Mehrwert zu schaffen in einer Dienstleistung, die Umgebung nicht kannte.
Ja.
Und wahnsinnige Freude und Erlebnisse hatte. Und ist es mir gelungen, sozusagen eine einzigartige Guest Journey zu liefern, die bis heute irgendwie noch in den Köpfen der damaligen Gäste sozusagen vorhanden ist. Und das zu erleben, dass das möglich ist, ist wahrscheinlich prägt dann das andere Handeln, was danach kam. Auch wenn es wirtschaftlich kein großer Riss war, sozusagen. Aber ich hab irgendwie das System verstanden oder gelernt.
Also danke an Ihren Vater, der Sie damit wieder eigentlich zurückgeködert hatte, oder? Wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe.
Genau.
Weil der hat ja gesagt, okay, ich weiß, du willst eigentlich was anderes, aber da probier doch das.
Genau, ja. Genau. Ja. Bin ich ihm sehr, sehr dankbar.
Ja. Letzte Frage ist Zukunftsaussicht. Sie haben jetzt vorher zum Beispiel das Thema Vapiano eben erwähnt, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert in Sachen Digitalisierung. Wenn wir jetzt noch so eine Sache aussuchen müssen, weil Ihre Pläne sind wahrscheinlich wieder, können man wieder einen ganzen Podcast füllen, aber was sind so, was steht so an, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt für die nahe Zukunft einmal der next step?
Grundsätzlich einmal alle bestehenden Geschäftsfelder, und das sind wir vom Travel bis Business Catering bis Restaurantgeschäft, allen bestehenden Geschäftsfeldern eine permanente Verbesserung und Erweiterung der Guest Journey, die wir überall haben, und die Touchpoints zu unseren Gästen und Kunden einmal laufend verbessern. Das haben wir mit Vapiano angesprochen, das werden wir hier weiter tun. Wir werden verstärkt die Restaurants umbauen, mehr in Digitalisierung gehen. Wir werden auch mit neuen Vapiano-Formaten kommen, werden jetzt im heißt Small Formats mit einem Vapiano-Restaurant statt Wien Mitte auf 1700 Quadratmeter auf 300 Quadratmeter probieren. Wir werden jetzt in Wien Meidling im Herbst das erste Vapiano Mini auf 300 Quadratmeter eröffnen im Oktober.
Wien Meidling Bahnhof oder einfach Wien Meidling?
Wien Meidling Vio Plaza, das ist da bei dem beim U4.
Alles
für
klar.
Für die Nachtschwärmer, die kennen das also dort ums Eck. U-Bahn-Station, weiß jetzt nicht genau.
Weiß jetzt gerade nicht, wo das U4, aber ja.
Ja, ja. Hier werden wir neue Formate probieren und damit wird sich die Anzahl der möglich zu entwickelnden Standorte exponentiell erweitern und erhöhen. Wir werden mit Fat Monk Deutschland expandieren, haben da einen Entwicklungsvertrag abgeschlossen und wollen da mit Franchise-Nehmern in Deutschland und auch in Österreich, in den Bundesländern wachsen. Wir haben uns da vorgenommen, dass wir so 30 Restaurants pro Jahr in dieser Region öffnen wollen.
Boah, 30 Restaurants im Jahr?
Im Raum Deutschland, ja.
Im Raum Deutschland, von Fat Monk.
Von Fat Monk.
Wahnsinn, ja. Okay, also das ist schon ein großes, das wird schon ein großes Ding.
Ja. Über ein Franchise-System, ja. Okay. Also ja. Nicht alles Corporate Stores.
Ja.
Wir schauen uns in der Dachregion generell um, Schweiz, aber auch mit unseren Nachbarn in der Entwicklungsstufe Tschechien, auch Ungarn sind Entwicklungsmöglichkeiten mit Fat Monk und mit Vapiano. Vapiano haben wir sowieso einen Entwicklungsvertrag für die Alpe-Adria-Raum, wie Sie gesagt haben, Norditalien, Südtirol, Slowenien, Kroatien. Hier suchen wir Franchise-Nehmer, da wollen wir keine Corporate-Restaurants machen. Wir beschäftigen uns mit neuen Restaurantkonzepten im Quick-Service- und Fast-Casual-Bereich, die wir möglicherweise entweder bestehende nach Österreich bringen und in die Dachregion oder auch beide Richtungen, die wir auch selbst entwickeln wollen. Das Thema Asia-Bereich ist noch bei uns ein bisschen präsentiert. Da gibt es super spannende, großartige Konzepte, aber auch Middle East, die ganze
levantinische Küche.
Da haben wir wahnsinnig viele Ideen, an denen wir auch dran sitzen und arbeiten. Und natürlich auch im Business Catering gibt es viele spannende Projekte, wo Auftraggeber ihre Dienstleistungen an uns outsourcen.
Ja.
Freue mich sehr, dass wir gerade jetzt Swarovski, die Kristallwelten auch abschließen durften. Ein grandioses Unternehmen, ein Riesenbrand. Eine unglaubliche
Strahlkraft
und auch Qualitätsbewusstsein, dass hier insbesondere in den Kristallwelten, in den Ausstellungen, die es dort auch gibt, in dem Design, das dort gelebt wird, umgesetzt ist. Es ist sehr schön, hier auch mitarbeiten zu dürfen.
Ja, also als wäre alles so, wie es jetzt ist, noch nicht genug. Wartet noch vieles mehr und ist noch vieles mehr in Planung. Ist wirklich faszinierend und genauso faszinierend für mich, was auch Ihnen zuzuhören, nicht nur wie alles begonnen hatte, sondern was die Herausforderungen waren, sind und was so die Erfolgsfaktoren auch waren, die jetzt dazu geführt haben, dass die Situation, kann man schon so sagen, so gut ist, wie sie ist. Lieber Donhauser, ich danke Ihnen wirklich ganz herzlich für das hochinteressante Gespräch. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist, glaube ich, wurscht. Es ist ja jetzt dann bald Mittag. Sie gehen jetzt dann wahrscheinlich vielleicht ins Fat Monk Mittagessen und dann wird weiter, ich hoffe, agiert.
Ja, ich halte Sie am Laufenden. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Super.
Alles Liebe.
Alles Liebe nach Wien.